Man muss wissen, Dänisches Bettenlager hatte seinerzeit eine Markenbekanntheit gestützt von über 90%. Und das war natürlich erstmal ein richtiger Dropdown, als wir dann die Marke zu Jus gewechselt haben. Alle Beschilderungen, die Prospekte, das Marketing ganzheitlich nicht mehr Dänisches Bettenlager, sondern Jusk dann als Titel hatte. Sichtbar für den Kunden wurde es dann aber auf die Art und Weise, dass wir natürlich auch gänzlich neue Möbelsortimente, skandinavisches Design, noch mehr als unser, ja, als unsere Claim kommuniziert haben, Scandinavian Sleeping and Living. Und den richtigen Push haben wir jetzt erfahren mit bereits über 700 umgebauten Standorten in Deutschland auf das neue Store-Konzept 3.0. Und da ist dann diese Veränderung wirklich für jeden, der vorher auch Dänisches Bettenlager kannte und weil ich seitdem erst wieder, das erste Mal wieder unseren Store betreten hat, auch sichtbar geworden.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Christian Schirmer war bei uns, Deutschlandchef von Jusk, ein Unternehmen, das manche von uns noch als dänisches Bettenlager in Erinnerung haben. Dass es sich dabei nicht um ein Rebranding handelte, sondern um eine echte Transformation, hat uns Christian ganz eindringlich an verschiedenen Beispielen aufgezeigt. Mit Christian habe ich dann über die Erfolgsfaktoren von Jusk gesprochen. Aktuell gehört natürlich ein attraktiver Preis dazu, aber es kommt auf die richtigen innovativen Services an. Ein klares Konzept hilft auch beim Blick nach vorne. Und abschließend hat uns Christian verraten, warum er trotz der schwierigen Rahmenbedingungen für die Branche optimistisch in das Jahr 2025 blickt. Ein super spannendes Gespräch mit vielen, vielen Insights, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüßen darf. Christian Schirmer ist bei uns, Deutschlandchef von Jusk. Hallo Christian.
Hallo Kai, freut mich.
Toll, dass du dir Zeit nimmst, digital zugeschaltet. Wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, euer Standort jetzt zumindest aus einer Kölner Sicht jetzt nicht ganz optimal für einen Präsenztermin. Deswegen freuen wir uns, dass wir in dieser wilden Zeit, wir nehmen dieses Gespräch Anfang Dezember auf, also mitten auch im Trubel, im Weihnachtsgeschäft. Ich freue mich, dass du Zeit für uns findest.
Sehr gerne. Ich freue mich aufs Gespräch.
Christian, wir haben eine ganze Reihe von super spannenden Themen rund um Jusk die wir diskutieren wollen. Aber bevor wir auf die spannenden Themen kommen, was sollte man denn über dich wissen als Person, bevor wir in Medias Res gehen?
Gut, ich bin nicht neu bei Jusk. Ich bin seit 1996 Teil des Unternehmens, seinerzeit noch dänisches Bettenlager. Habe damals meine Ausbildung als Handelsfachwirt in diesem Unternehmen begonnen, nachdem ich meine Abiturzeit und Bundeswehr absolviert habe, bin dann in den letzten 20 Jahren, seit 96, also den Karriereweg, die Expansion von Jusk habe ich oder Dänisches Bettenlager bekleidet, in unterschiedlichsten Funktionen in Retail, über die Position eines Store Managers bis zu einer Länderverantwortung. Dann nach den 20 Jahren Erfahrung von Dänisches Bettenlager, die Firma Höfner, 2 Jahre als Geschäftsleitung Vertrieb auch kennenlernen dürfen und bin nach 2 Jahren wieder zurück zu Dänisches Bettenlager in vergleichbarer Position. Mit der Zusammenführung von Jusk und Dänisches Bettenlager hatte ich dann die Möglichkeit, als Country Director oder Deutschlandverantwortlicher tätig zu sein, sodass ich also neue Möglichkeiten auch nutze. Damals 2019, kurz vor Corona, in der Funktion, ganz neue Erfahrung. Das über 25 Jahre Erlernte war zu dem Zeitpunkt nichts mehr wert. Man durfte sich auf komplett neue Dinge einstellen, aber ich denke, wir gemeinsam als Organisation haben das gemeistert.
Ja, du hast es angesprochen, Christian, lange Erfahrung mit dem Unternehmen, früher unter dem Label Dänisches Bettenlager. Wenn ich dich fragen darf, da hat ja auch jeder so seine Vorlieben. Man verbindet vielleicht ja Dänisches Bettenlager auch viel mit Matratzen und ich kann mich mal outen, also ich komme hier, sag ich mal, von der Vorliebe von harten Matratzen mit zunehmendem Alter, habe ich mich eher so in die Mitte reinbewegt. Ist bei dir ähnlich?
Das ist bei mir genau das Gleiche. Mit zunehmendem Alter darf es mittelfest sein, nicht zu weich, nicht zu hart, um als typischer Seitenschläfer auch angenehm und entspannt schlafen zu können.
Jetzt nehme ich euch ja sehr stark, war über das Thema so Accessoires. Gab es da irgendwas in den letzten Monaten, was du da bei euch gekauft hast? Ich gehe mal davon aus, du bist ausschließlich bei Jysk in entsprechenden Bedarf decken.
Selbstverständlich. Ich habe unabhängig von Weihnachtsartikeln, die natürlich jetzt super hoch im Kurs sind, ja, von Wichteln angefangen über Lichterketten, war meine letzte größere Investition bei Jysk ein modulares Sofa, was ich für unser Wohnzimmer gekauft habe. Und da sind wir als Familie sehr glücklich drüber.
Jetzt ist es ja so Namenswechsel sind ja auch echt eine spannende Sache, so bei Marken. Also dänisches Bettenlager war ja nun eine sehr etablierte Marke, 1984, glaube ich, an den Start gegangen. Also fast 20 Jahre mit der Marke unterwegs. Und dann heißt das mehr oder minder fast von heute auf morgen, so ist es ja nicht ganz, aber aus einer Konsumentensicht vielleicht heißt es dann auch Jysk. Ist ja vielleicht auch nicht ohne Risiko, wenn man so in den Rückspiegel schaut, gibt es gar nicht, glaube ich, so ganz viele Beispiele, die so jetzt radikal sind. Ich glaube, jeder denkt an Reiter wird jetzt Twix, war ja auch so ein Markenwechsel. Was waren denn die Gründe für den Namenswechsel?
Man muss wissen, Kai, wir sind also das Unternehmen Jysk ist in heute 48 Ländern vertreten und die Länder Österreich und Deutschland waren die einzigen Länder, die den Namen dänisches Bettenlager noch trugen. Und in dem Rahmen der Zusammenführung beider Länder oder beider Organisationen dänisches Bettenlager und Jysk war es nur eine logische Konsequenz, dann diese Marke unter einem einheitlichen Namen zu führen. Und um das Risiko, was du ansprachst, auch überschaubar zu halten, wurde ein Jahr zuvor wir das Rebranding in Deutschland durchgeführt haben, ist in Österreich durchgeführt, an knapp 100 Standorten, um Erfahrungen zusammen mit diesem Rebranding. Was bedeutet das? Wie reagieren die Kunden darauf? Und nachdem dies durchgeführt wurde, war klar, wir können das in Deutschland auch tun und wollen es auch tun. Und es war aus Kundensicht von heute auf morgen, aber auch aus Unternehmenssicht war es ein Projekt, was wir innerhalb von Ankündigung intern bis zur Umsetzung innerhalb von 9 Monaten tatsächlich umgesetzt haben. In Deutschland, und das ist nicht nur der Namenswechsel, sondern auch der gesamte Sortimentsumbau, die jetzt noch laufenden Anpassungen unserer Stores im Punkto Store Layout. Ja, es ist also mehr eine Transformation als ein Rebranding gewesen.
Aber auch diese Transformation ist ja wahrscheinlich so als PowerPoint viel einfacher, als es sich dann in der Realität darstellt. Da steckt ja ganz, ganz viel dahinter, von der Angebotskommunikation bis hin dann, du sprachst es an, Sortiment. Wie hat sich dann auch kurzfristig jetzt dann aus eurer Sicht die Wahrnehmung der Marke jetzt bei den Konsumentinnen und Konsumenten verändert? Haben die das so gleich mitgekriegt, gleich verstanden, dass es mehr ist als jetzt einfach nur ein neues Label, was da drauf kommt?
Man muss wissen, den Bettenlager hatte seinerzeit eine Markenbekanntheit gestützt von über 90%. Und das war natürlich erstmal ein richtiger Dropdown, als wir dann die Marke zu Jysk gewechselt haben. Alle Beschilderungen, die Prospekte, das Marketing ganzheitlich nicht mehr dänisches Bettenlager, sondern Jysk dann als Titel hatte. Sichtbar für den Kunden wurde es dann aber auf die Art und Weise, dass wir natürlich auch gänzlich neue Möbelsortimente, skandinavisches Design noch mehr als unsere Claim kommuniziert haben, Scandinavian Sleeping and Living. Und den richtigen Push haben wir jetzt erfahren mit bereits über 700 umgebauten Standorten in Deutschland auf das neue Store-Konzept 3.0. Und da ist dann diese Veränderung wirklich für jeden, der vorher auch dänisches Bettenlager kannte und vielleicht seitdem das erste Mal wieder unseren Store betreten hat, auch sichtbar geworden.
Dieser Claim, du hast ihn eben erwähnt, Scandinavian Sleeping and Living. Für was steht der für euch? Für was soll der stehen? Was wollt ihr damit ausdrücken? Also skandinavisch hört sich ja, glaube ich, gerade in diesem Möbel- und Wohnaccessoire-Bereich ja irgendwo auch gut an. Steht, glaube ich, für klare Linien vielleicht an der einen Stelle. Da gibt's ja dann auch einen großen Wettbewerber aus Schweden, der ja auch für das Thema skandinavisch hier auch steht. Aber wie fühlt ihr das mit Leben und wie wollt ihr dann auch, dass dieser Claim dann auch vom Kunden dann gesehen und erlebt wird?
Ja, ich gebe dir recht, das Thema skandinavisches Design oder skandinavischer Wohnungsstil, das ist kombiniert mit schlicht funktional, aber auch preisgünstig. Und das Thema hügelig spielt an der Stelle auch eine Rolle. Ne? Es ist typisch dänisch geprägt, dass man sich gemütlich fühlt, dass man Lust hat, zu Hause zu sein, sein Umfeld zu Hause zu lieben. Und up-to-date auch in Farbe und Design zu sein. Und das ist etwas, was insbesondere sichtbar wurde durch viele Artikel, die wir im Bereich Dekoration, Heimtextilien durchgeführt haben, dass wir also mit Farbwelten, mit Inspirationswelten unser Store-Konzept aber auch für den Kunden sichtbar kombiniert haben und verschiedene Warengruppen auch aufeinander abgestimmt haben. Und zuletzt dann auch die große Veränderung im Bereich der Möbel trug auch dazu bei, dass diese schlichte, funktionale Erscheinung auch für den Kunden wirklich greifbar wird.
Jetzt ist ja der Gesamtmarkt, wenn man so will, Möbel und Wohnaccessoires sich anschaut, im Moment ja, glaube ich, gerade in Deutschland besonders unter Druck. Wir hatten zuletzt hier dann auch einen Faszination Handel Market Talk für die Mitglieder, die uns zuhören, der IFH-Fördergesellschaft. Den gibt's auch im Download-Bereich. Du hast es ja gesagt, ihr seid ja ein international agierendes Unternehmen. Ihr vergleicht ja wahrscheinlich auch den deutschen Markt im Vergleich zu anderen Märkten. Das wäre spannend zu erfahren, ob ihr diese Schwierigkeiten auch gerade in Deutschland so besonders stark ausgeprägt seht. Und wie glaubt ihr, dass ihr innerhalb dieses Wettbewerbs innerhalb des Marktes euch da aktuell behauptet?
Deutschland ist innerhalb der Jysk-Gruppe tatsächlich der größte Ländermarkt. Also nahezu 25% des gesamten Umsatzes trägt Deutschland bei als Markt und ist natürlich entsprechend auch von einer besonderen Bedeutung. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir auch in den letzten schon nahezu 3 Jahren einen stetigen Anstieg an Kunden- und Besucherzahlen feststellen, was uns natürlich in unserer Transformation bestätigt, die richtigen Schritte eingeleitet zu haben. Aber wir waren auch nicht müde, diese Investitionen zu tätigen. Nicht nur in das Store-Layout, sondern auch was IT-Personal und das gesamte Umfeld angeht. Wir haben in dem Zuge auch viele Standorte erweitert, vergrößert, um noch mehr von unserem tollen Sortiment zu zeigen, das Einkaufserlebnis für den Kunden noch spürbarer zu machen. Und diese Investitionen, das sehen wir heute und auch in den letzten 2-3 Jahren, wirklich ein Payout. Das heißt, der Kunde kommt zunehmend zu uns, zu Jysk. Er liebt die Nähe zu den Standorten. Jeder kann uns innerhalb von 15 bis 20 Minuten erreichen, egal wo in Deutschland. Und das mit einem Omnichannel-Ansatz in der Kombination mit B2B, Customer Service und Online sind die wesentlichen Kanäle für uns, um unterschiedliche Kundengruppen auch zu erreichen. Und all das natürlich ausgestattet mit einem durchaus breit aufgestellten Marketingkonzept. Es sind nicht nur die Prospekte, es ist TV und Radio. Es ist aber auch sehr viel Social Media und digital, um letztendlich das Thema Scandinavian Sleeping and Living in Form von Bild und Ton oder Video, aber auch mit besonders guten Angeboten an unsere potenziellen Kunden zu kommunizieren. Und zuletzt, mit dem erfolgreichsten Geschäftsjahr im letzten Geschäftsjahr, mit dem Top-Umsatz auch abzuschließen.
Da kann man tatsächlich sagen, Chapeau und Glückwunsch. Wir glauben, ja auch wenn wir uns den Gesamtmarkt anschauen, er wird wahrscheinlich ja auch im nächsten Jahr nicht viel einfacher werden, zumindest in Deutschland mit einigen Unwägbarkeiten. Umso wichtiger, da klar positioniert zu sein. Und klar positioniert heißt ja zunehmend auch, du hast es mehrfach jetzt in deinem Statement ja dann auch angesprochen, digital klar positioniert zu sein, die Online-Kanäle. Wie seht ihr ganz grundsätzlich jetzt online? Wir haben ja noch für die Branche insgesamt vergleichsweise niedrige Online-Umsatzanteile, sehen aber, dass einige Wettbewerber da schon auch deutlich zulegen. Seht ihr den vor allen Dingen jetzt als Lead-Kanal rein in eure Stores, also ein Click and Collect könnte ja so ein Konzept sein, was bei euch ja dann auch gut funktioniert? Oder seht ihr ihn schon tatsächlich, dass dann immer mehr Kundinnen und Kunden doch sagen, am Sonntag, wenn ihr vielleicht dann geschlossen seid, da kaufe ich auch dann tatsächlich entsprechend ein?
Grundsätzlich ist unsere Ambition natürlich im Online-Bereich jedes Jahr zweistellig zu wachsen, weil wir sehen das als Eingangstür für unsere Stores. Der Kunde informiert sich zu hohen prozentualen Anteilen zunächst online, orientiert sich, vergleicht mit dem Wettbewerb, bevor er letztendlich den stationären Handel besucht. Und da ist unser Ansatz, über unseren Webshop schon inspirierend mit großartigen Angeboten zu wirken, preisgünstig auch zu sein und dann letztendlich die Kunden auch zu uns in die Stores zu bewegen. Click and Collect ist ein tolles Hilfsmittel, aber für uns letztendlich ist vollkommen egal, wo der Kunde einkauft. Er soll gleichermaßen das Erlebnis bekommen, was wir halt auch versprechen. Das ist das einfache Einkaufen, ist das Qualitätsversprechen, was wir haben und auch die großartigen Angebote, die wir stets an die Kunden spielen. Und es ist egal, ob es im B2B-Bereich, im Online-Bereich oder in Stores ist. Gespickt natürlich mit der Kompetenz unserer Mitarbeiter in Stores, ist das aber auch das wesentliche Business, was wir heute haben. Also 90% unserer Umsätze werden über unsere Stores in Deutschland generiert. Und das ist etwas, was auch viele junge Generationen jetzt mehr und mehr wieder zu schätzen lernen, dass sie halt nicht ausschließlich online einkaufen. Da gibt es ja auch Entwicklungen, die nicht immer erfreulich sind, wenn man Wettbewerber oder Mitbewerber aus Asien dann zieht oder China, viele Betrugsfälle und so, sodass also mehr Vertrauen auch in den stationären Handel gerade wieder wächst und zunimmt. Und da freuen wir uns sehr drüber.
Ja, jetzt muss ich doch tatsächlich hier nachfragen, bin ich hellhörig geworden, weil zu nichts haben wir so viele Interviews jetzt gegeben wie zu Temu Shein so in den letzten Monaten. Spürt ihr das schon auch tatsächlich jetzt bei dem Accessoire-Bereich, dass tatsächlich da Wettbewerber jetzt kommen, die wirklich im Preiseinstiegssegment schon ganz gut räubern und da vielleicht doch den ein oder anderen hier überzeugen, hier so einen Kauf zu tätigen, selbst wenn er mit einer gewissen Unsicherheit dann auch verbunden ist und deswegen nicht in eure Stores kommen?
Nein, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also ich denke, wir haben auf Basis der wirklich guten Kundenentwicklung in den letzten 2 Jahren, zunehmenden Kundenzahlen, ist es genau das Gegenteil. Also es wird zunehmend mehr im Bereich der Dekoration der Heimtextilien bei uns in Jysk eingekauft.
Das gibt ja Hoffnung vielleicht auch für den einen oder anderen, der uns jetzt da auch zuhört. Jetzt könnte man ja auch sagen, du hast schon gesagt, euch ist es grundsätzlich egal, wo der Kunde einkauft, ob online in den Stores, Hauptsache kauft bei Jysk ein. Jetzt könnte man sagen, wir hatten hier auch eine sehr spannende Folge an der Handelbar. Da hatten wir Steffi Wölfel zu Gast, die das digitale Business bei Unsings Family verantwortet, die berichtet hat, dass natürlich schon durch die hohe Click-and-Collect-Quote, die sie haben als Unternehmen, das für sie schon sehr spannend ist, weil dann eben Zusatzkäufe doch eher im Store getätigt werden. Also ich kenne ja eure Geschäfte oder Ladengeschäfte ja auch einige davon. Da hat man immer so das Gefühl, gut, dann nimmst du halt nochmal die Batterien mit oder die Teelichter, die du ansonsten jetzt, wenn ich jetzt einen Online-Kauf bei euch tätige, jetzt nicht mitnehmen würde. Versucht ihr das dann doch vielleicht, auch wenn es euch grundsätzlich egal ist, schon auch ein Stück weit interessant zu machen für den Kunden, das Thema Click and Collect?
Selbstverständlich, weil wir über Click and Connect hinaus 2025 etwas einführen werden, was sich Opus nennt. Das heißt, ich habe als Kunde im Online-Shop auch die Möglichkeit, auch reines Online-Sortiment in den Stores zu bekommen. Das heißt, ich als Kunde habe den großen Vorteil, ich muss die Liefergebühren nicht tragen. Ich bestelle meine Online-Only-Artikel im Shop und kann sie problemlos im Store abholen. Und diese Kombination ist ein weiterer Schritt, um natürlich die Vorteile eines Einkaufs im Store zu nutzen, zusätzliche Produkte anzubieten. Der Kunde wird zusätzlich inspiriert, mehr als im Online-Shop, dadurch auch den Bon zu erhöhen.
Wär spannend. Und es ist ja auch diese Möglichkeiten, die ihr dann habt, ist ja vielleicht auch nochmal ein zusätzlicher Grund, dann auch bei euch einzukaufen und nicht bei einem der Online-Wettbewerber, die es ja auch gibt im Home- und Interior-Bereich. Ich denke ja jetzt beispielsweise an Home24 oder ganz klassisch hier im Matratzenmarkt hier Emma. Ist es so, dass ihr diese Services auch bewusst seht als Möglichkeit, einfach dem Kunden dann noch mehr zu bieten, als es ein reiner Online-Händler halt kann?
Auf jeden Fall. Und das weiterhin aufgebohrt und erweitert mit zusätzlichen Services wie einer Preisgarantie, mit unbegrenzter Warenrückgabe. Das sind genau die Punkte, die also auch dazu beitragen, dass der Kunde dann lieber in den Store geht, als online nur 14 Tage Rückgaberecht in Anspruch nehmen zu können. Da versuchen wir immer einen draufzusetzen. Und diese zusätzlichen Serviceleistungen zahlen darauf ein, dass der Kunde vermehrt in die Stores kommt.
Jetzt würde man ja von den Store-Konzepten auch sagen, da hat die Zeit ja auch vielleicht für euch gearbeitet, wenn wir uns anschauen. Eigentlich Stores wären ja grundsätzlich die Großflächenformate, sind ja sehr unter Druck, letztlich hier die Flächenumsätze dann zu realisieren. Wir sehen auch Wettbewerber, die eigentlich von der Großfläche kommen, experimentieren mit kleineren Flächen. Würdest du sagen, das ist auch eine Entwicklung, die man ganz unabhängig jetzt von Jysk vielleicht zunehmend auch sehen wird, dass die Digitalisierung in eurer Branche auch dazu führen wird, dass es eher kleinere Flächenkonzepte geben wird als die großen? Oder glaubst du, das ist jetzt mal so eine Entwicklung und die werden dann ausprobieren und am Ende des Tages sind aber halt auch wiederum spezifische Vorteile für die Großfläche da, die man da auch wieder spielen kann?
Ich denke, dass die Digitalisierung nicht die Antriebsfeder an dem Punkt ist, sondern vielmehr die Kundenschichten, die heute noch nicht erreicht werden können, gerade von der Großfläche durch kleinere Flächen in Innenstadtlagen zu erreichen. Da haben wir natürlich einen Vorteil, weil wir sowohl in Städten als auch in den ländlichen Regionen mit über 940 Standorten vertreten sind. Das heißt, wir sind im Grundsatz einfach näher am Kunden. Egal, ob er online die Produkte in den Store bestellt oder direkt den Store besucht, innerhalb von 20 Minuten kann er uns erreichen. Und das ist etwas, was im Omnichannel-Ansatz natürlich ein großer Vorteil ist, den wir weiterhin bespielen möchten.
Du hattest ja auch schon digitale Kanäle im Hinblick jetzt auf Angebotskommunikation genannt. Auch da gibt es ja noch weiterhin klassische Kanäle, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Aber was mir spontan so eingefallen ist, welche Rolle spielt denn so ein Thema wie Influencer-Marketing für euch? Habt ihr da auch so einen Mr. Jüsk, der letztlich dann die entsprechenden bei Einrichtungsgegenständen, glaube ich, wäre das ja vergleichsweise naheliegend, oder vielleicht ist auch eine Miss oder Mrs. Jüsk. Habt ihr da sowas? Arbeitet ihr mit Influencern da intensiver zusammen?
Nicht national, aber wenn wir Wiedereröffnungen nach unseren Umbauten feiern oder lokale Neueröffnungen, dann ist das Thema Influencer-Marketing etwas, was wir selbstverständlich auch in einem engeren Radius nutzen. In einem deutschlandweiten Setup ist es sehr kostenintensiv, ausschließlich über Influencer-Marketing die Kunden zu erreichen. Und deswegen greifen wir noch vermehrt auf solche klassischen Medien wie TV, Radio und Prospekte zurück. Auch weil es einfach in der Nachhaltigkeit und im direkten Ansprache, im Call-to-Action-Bereich auch noch verbindlicher ist als das Influencer-Marketing. Auf der anderen Seite ist natürlich Markenwahrnehmung ganz entscheidend. Aber Markenwahrnehmung kann man über unterschiedliche Wege spielen. Es muss nicht das Influencer-Marketing sein, sondern es kann natürlich auch das sein, womit man Jüsk in Verbindung bringen möchte in der Zukunft. Und das ist Scandinavian Sleeping and Living. Das kann man wunderbar über Videos, über Filme streuen und auch kommunizieren. Dazu brauche ich kein Gesicht.
Jetzt wird ja die Welt der Angebotskommunikation, würde ich mal sagen, immer komplizierter. Es kommt immer noch was dazu und man hat das Gefühl, es geht aber trotzdem eigentlich kein Kanal so richtig weg. Über Print und den Prospekt würde ich gleich gerne nochmal ein bisschen tiefergehend mit dir sprechen. Aber wenn wir nochmal erst bei den Social-Media-Kanälen bleiben, dann würde ich mal sagen, gut, für euch naheliegend natürlich Instagram ist sicherlich ein Muss. Vielleicht Facebook noch ein Thema, dann YouTube mit den Videos, TikTok.
TikTok testen wir gerade in einzelnen Ländern mit gutem Erfolg und ist sicherlich eine sehr denkbare Option auch in naher Zukunft für Deutschland, um einfach eine große Reichweite mit der Marke zu erzielen.
Wie geht ihr da als dänisches Unternehmen da ganz generell mit diesen Themen um? Sagt ihr, gut, so Social-Media-Kanäle ist dann doch wieder in jedem Land ein bisschen anders und von der Gewichtung her? Oder gibt es dann doch den One-Size-Fits-All, dass man sagt, gut, okay, wenn ein Kanal funktioniert, dann funktioniert er grundsätzlich. Wir leben in einer globalisierten Gesellschaft, funktioniert er auch in jedem Land.
Also das Thema One-Fits-All im Bereich Marketing haben wir jetzt über viele, viele Jahre sehr erfolgreich in allen Ländern gleichermaßen umgesetzt. Wir sehen aber auch, dass es Tendenzen gibt, dass jedes Land für sich mehr lokal agieren darf, weil die Kanäle halt nicht überall gleich stark oder auch besonders günstig oder teuer sind. Von daher ist jedes Land gefragt, individuell ein Marketingkonzept zu entwickeln und die Kanäle mehr zu bespielen, die auch einen größten Erfolg mit sich bringen, in der Reichweite und der Ansprache beim Kunden. Und so unterscheidet sich Deutschland schon mal gänzlich von Dänemark. In Dänemark ist TV ja etwas, was wir in Deutschland für unser Radio-Marketing bezahlen. Gleichermaßen ist Dänemark aber auch in der Ländergröße mit 8 Millionen Einwohnern oder 6 Millionen und 80 Millionen in Deutschland. Das sind einfach andere Dimensionen. Von daher ist die Bespielung über unterschiedlichste Kanäle in Deutschland auch so relevant, alle Altersgruppen und Kundensegmente erreichen zu können.
Der Content, den ihr dann über die Kanäle spielt, ist der dann individuell zugeschnitten auf die Märkte? Oder gut, wenn ich mich halt für Matratzen interessiere, interessiere ich mich für Matratzen. Und wenn ich mich für einen Tisch interessiere, interessiere ich mich für einen Tisch. Und wenn ich mich für Vasen interessiere, interessiere ich mich für Vasen, egal wo ich bin.
Ja, genau so ist es. Und deswegen haben wir solche Baukastensysteme. Und je nachdem, welches Land welchen Schwerpunkt setzt, kann man auf diesen Content zurückgreifen. Aber um es effizient zu halten, ist es wichtig, eine Grundkommunikation, einen Grundcontent auch bereitzuhalten für alle Länder. Und da wir, würde fast sagen, 80% global im Sortiment aufgestellt sind, ist es auch kein Problem.
Wie innovativ wollt ihr da sein? Jetzt könnte man ja sagen, gut, von der Zielgruppe her sind ja wahrscheinlich doch auch einige Jüngere hier dann mit dabei. Das heißt, da muss ich schon vielleicht frühzeitig Kanäle bespielen. Auf der anderen Seite könnte man argumentieren, gut, der Möbel- und Einrichtungsmarkt ist ja eher ein bisschen traditioneller vielleicht als andere Märkte, zumindest also wenn wir es mit Fashion beispielsweise vergleichen. Und man kann erstmal in Ruhe abwarten, was funktioniert denn in anderen Märkten, in anderen Kategorien und kann die dann für sich übertragen.
Ja, wir haben ja für uns, unsere Kundenzielgruppe ist ja im Alter von 20 bis 60 Jahre, also es ist schon sehr breit. Und in dem Punkt müssen wir natürlich auch die unterschiedlichsten Kanäle spielen. Aber wir testen natürlich in vergleichbaren Marktumfeld und Ländern Dinge. Das heißt, Südeuropa hat da andere Ansätze als Zentraleuropa oder als Skandinavien. Aber es wird in einzelnen Ländern angetestet, dann wird es in diesen Market Clusters entsprechend erweitert und ausgerollt. Und da sind die Kundenbedürfnisse durchaus in Europa schon unterschiedlich. Auch in Osteuropa hat man da wieder ganz andere Kanäle. Eine klassische Prospektwerbung ist aufgrund der fehlenden Infrastruktur dort nicht möglich und der Social-Media-Anteil und das Influencer-Marketing auf der anderen Seite dafür viel umfassender im Anteil.
Klassische Prospektwerbung, das ist ja vielleicht auch ein Kanal der Angebotskommunikation, mit dem ihr insgesamt, sag ich mal, als Branche ja sehr stark wahrgenommen werdet. So Möbel und Einrichtung, denke ich zumindest auch sofort an Print oder an die Radiowerbung. Ich glaube, auch die ist da noch sehr, also auch da sehr, sehr stark verhaftet. Welche Rolle spielen gerade diese beiden Kanäle dann für euch? Ich könnte vorstellen, das eine sehr stark auch auf das Thema Image mit Radio und ich glaube, für die Promotions ist doch Print für euch sicherlich noch ein extrem wichtiger Kanal, oder?
Es ist ein wichtiger Kanal, den wir weiterhin auch sehr intensiv und einen großen Anteil unseres Marketingbudgets auch bespielen. Die Prospekte und die Verteilung in Deutschland. Im Radio ist eine Addition für die Prospekte. Das Thema Image bedienen wir in erster Linie mit über Social Media und digitale Ads. Darüber können wir ja diese Emotionen, die wir rüberbringen möchten, diese Inspirationen auch mitteilen und natürlich auch TV. Aber Prospekte und Radio ist wirklich so der Call-to-Action-Ansatz. Ja, ich bekomme was, ich höre was und das soll mich ja motivieren, zu Use zu gehen und genau diese Produkte zu kaufen. Du brauchst aber halt auch dieses andere Grundrauschen, um die Markenkommunikation voranzutreiben. Also es ist nicht nur ein Angebot, sondern auch gleichermaßen eine Markenkommunikation, eine Brandkommunikation, die auch wichtig ist. Und da wollen wir auch auf Basis dessen, dass wir unsere Markenbekanntheit von vor 5 Jahren und 90% noch nicht erreicht haben, auch weiter in der Zukunft investieren. Man kann das über Social Media machen, aber auch das Thema soziales Engagement, wofür steht JYSK außerhalb des Businesses, sind da auch ganz relevante Punkte. Ja, wie attraktiv, wie ist auch JYSK als Arbeitgeber? Das sind alles Themen, die damit reinspielen, um eine Marke auch nach außen greifbarer zu machen und nachhaltig auch diese Marke zu entwickeln.
Ja, also Markenentwicklung, das ist natürlich ein super Kern bei euch. Aber das andere Thema ist natürlich auch immer der kurzfristige Erfolg, den man am Markt sehen möchte. Vor etwa 4 Wochen war ja der Deutsche Handelskongress. Ich hatte so das Gefühl, alle sind auf der Suche nach so dem Hoffnungsschimmer am Horizont. Und vielleicht kannst du den jetzt bieten, weil wir sprechen ja hier kurz nach Black Friday und Cyber Monday. Wie zufrieden wart ihr denn mit eurem Geschäft?
Wir waren sehr zufrieden, nicht nur mit der Black Friday-Woche, vergangene Woche, sondern auch mit dem gesamten November. Das heißt, wir sind sehr gut in das neue Geschäftsjahr gestartet, was ja bei uns am 1.9. eines jeden Jahres beginnt, sodass wir also voller Zuversicht auch nach vorne blicken. Wir investieren weiter in unsere Preise, die dauerhaft niedrig zu halten, für Kunden besonders attraktiv zu sein, aber ja, das halt anzureichern mit dem Thema skandinavische Inspiration und auch Markenkommunikation. Aber der Anfang war tatsächlich besser als erwartet.
Jetzt habt ihr das auch festgestellt, was viele andere Händler ja feststellen, dass Weihnachtsgeschäft sich eigentlich immer weiter auch nach vorne verlagert, dass man so sehen, gut, die Aktionstage sind inzwischen doch sehr stark verankert. Wir gehen ja in etwa von 6 Milliarden Euro Volumen für die gesamten Einzelhandel an diesen beiden Tagen alleine aus. Seht ihr das auch? Gibt ja noch andere, die legen ihre Aktionstage noch weiter vorne. Es gibt dann die Black Weeks, die Cyber Weeks, den Black Months und was es da so alles gibt. Spürt ihr das?
Ja, das ist die gleiche Entwicklung, die man vor einigen Jahren zum Thema Schlussverkauf erleben durfte. Ja, irgendwann hat der Schlussverkauf begonnen, Ende Januar und Ende Juli, und dann war es dann irgendwann direkt nach Weihnachten. Und gleiche Tendenzen sehen wir jetzt auch mit der umsatzstärksten Kampagne des Jahres. Und das ist unbestritten die Black Friday-Kampagne, ich glaube, im gesamten Retail-Bereich. Und diese Vorverlagerung ist einfach, ja, der Erste zu sein, um da Umsätze vor dem Wettbewerb abzugreifen und für sich zu gewinnen. Und deswegen sind wir ja auch schon dieses Jahr nicht erst am Black Friday gestartet, sondern davor an dem Samstag. Und das mit Erfolg auch. Ja, der Kunde wartet tatsächlich ganz gezielt darauf, für diese Aktionen, auf diese Angebote. Und dann macht es Sinn, das auch vorzuverlegen.
Wenn jetzt schon einiges dann auch gelaufen ist von dem Weihnachtsgeschäft, bleibt da trotzdem noch so ein bisschen ein banger Blick auf die verbleibenden Wochen, ob's dann auch tatsächlich so gut bleibt und wird, das Weihnachtsgeschäft, wie es sich jetzt anlässt? Oder sagst du da, eigentlich kann da jetzt gar nicht mehr so viel passieren?
Also grundsätzlich sind wir positiv, auch wenn kalendarische Herausforderungen da sind. Wir haben einen Verkaufstag weniger als im letzten Jahr im Dezember. Wir haben einen Verkaufssamstag im Dezember weniger als im Vorjahr. Und das sind natürlich zwei Punkte und Parameter, die grundsätzlich nicht positiv auf eine Umsatzentwicklung sich auswirken. Aber der Dezember ist auch nach Black Friday, sind wir gut gestartet. Und von daher bin ich sehr positiv, dass wir auch den Monat über dem Vorjahr abschließen werden und damit auch ein gutes Weihnachtsgeschäft erleben.
Das ist ja noch der Hoffnungsschimmer, den wir gesucht haben. Vielleicht können wir da sogar noch mehr draus machen, wenn wir auf das nächste Jahr hier dann zunächst mal schauen, weil leider müssen wir schon ein bisschen so auf die Schlussgerade, Zielgerade dann auch einbiegen. Christian, jetzt fange ich erstmal von den Rahmenbedingungen an. Erwartest du da irgendeine Besserung jetzt der Rahmenbedingungen für nächstes Jahr oder geht ihr mit euren eigenen Prognosen dann auch davon aus, dass ihr euch weiterhin in so einem schwierigen Umfeld bewegt, wie es aktuell den Anschein hat?
Leider muss man ja sagen, gibt es aus den Medien heraus keine Indikatoren dafür, dass sich eine Prognose für 25 besser darstellt, ja, was die Herausforderungen im Markt angeht, die Automobilindustrie, die Entwicklung, und deshalb wirkt sich ja unmittelbar auch auf Konsumverhalten aus. Dennoch glaube ich, ist man gut beraten, als Retail-Unternehmen weiterhin zu investieren in seine Marke, in seine Preise, in seine Stores und mit attraktiven Angeboten zu werben. Das ist die Zeit, die es jetzt braucht, und dann wird man auch Kunden für sich begeistern können.
Wenn du sagst attraktives Angebot, dann heißt es aber wahrscheinlich auch, im Moment gehört da einfach ein attraktiver Preis oder ein attraktiver Rabatt gehört einfach auch dazu, oder?
Yes, natürlich. Der Preis, aber in Kombination mit den Services, auf die sollte man nicht reduzieren. Man soll dem Kunden weiterhin ein umfassendes Angebot machen, dass er das Gefühl hat, er kann besonders günstig kaufen und es auch erlebt, aber gleichermaßen auch in puncto Beratung und Dienstleistungen und Serviceleistungen Benefit erfährt. Das ist, glaube ich, in der Phase jetzt besonders wichtig.
Und ich höre bei dir auch ein Selbstbewusstsein heraus, dass man sagt, gut, auch für Jysk wird 2025 wieder ein gutes Jahr werden.
Ja, das haben wir uns fest vorgenommen und alle arbeiten gemeinsam an dem Ziel. Von daher, warum sollte es anders sein als die ersten 3-4 Monate? Wir glauben fest daran.
Sehr gut, Daumen gedrückt. Christian, lass uns jetzt nochmal ganz zum Abschluss bisschen weiter nach vorne schauen. Sagen wir mal 5 Jahre. 10 Jahre traut sich ja wahrscheinlich noch nicht mal du dir zu, aber sagen wir 5 Jahre. Wenn du jetzt so den Wohn- und Einrichtungsmarkt dir in 5 Jahren so vor deinem geistigen Auge so zu Gemüte führst, wird der sich sehr unterscheiden von dem, was wir aktuell sehen? Oder sagst du, es wird eigentlich mehr oder minder die gleichen Player, die gleichen Konzepte, vielleicht ein bisschen modifizieren, ein bisschen mehr Online-Anteil sein? Also eher Evolution oder doch eine Revolution?
Ich denke, wir werden eine Evolution weiterhin feststellen. Es wird eine weitere fortführende Konsolidierung am Markt geben mit weniger Wettbewerbern. Großen werden alles daran setzen, diese Investments zu tätigen, um sich weiterhin für Kunden und auch im Wettbewerb vernünftig zu positionieren. Ich glaube auch, dass wir eine Evolution sehen werden von der klassischen Marketingkommunikation mehr hin zu digital. Das ist unausweichlich aufgrund der stetig steigenden Kosten. Und ich glaube auch, dass datengetriebenes, personalisiertes Marketing in den nächsten 5 Jahren auch in der Möbelbranche noch einen viel höheren Stellenwert bekommen wird. Das sind so meine Prognosen.
Und jetzt versuche ich mir mal Jysk in 5 Jahren vorzustellen. Wenn ich dich so höre, brauche ich dich nicht fragen, seid ihr da weiterhin erfolgreich unterwegs? Auch eher evolutionär unterwegs? Werdet ihr eher mehr Stores haben oder eher weniger?
Unabhängig von den Stores, wo natürlich heute der größte Anteil unseres Umsatzes auch generiert wird, werden wir mit vielleicht neuen Flächenkonzepten in die Innenstädte reingehen, wo wir das größte Potenzial noch sehen. Und das ist Hamburg, das ist Berlin, das ist München, Düsseldorf, um einfach diese Kunden auch noch besser erreichen zu können. Das muss nicht zwingend das gleiche Store-Konzept sein, aber es wird auf jeden Fall stationär sein. Und darüber hinaus, wie schon gesagt, zweistelliger Wachstum im Online-Bereich und auch im B2B. Das ist ja eine Grundvoraussetzung, um die Aufmerksamkeit für Jysk weiterhin aufrechtzuerhalten. Aber wir wollen natürlich nicht wachsen und expandieren um jeden Preis. Wir achten sehr darauf, dass wir auch profitabel sind. Und Standorte, die diese Profitabilität nicht haben, die sind in der heutigen Zeit, ja, ist man gut beraten, wenn man da nicht zu lange dran festhält.
Und jetzt hast du es in so einem Nebensatz gesagt, könnten auch andere Store-Konzepte sein, da bleibe ich nochmal hartnäckig. Glaubst du, dass dann so ein neues Store-Konzept sich jetzt großartig unterscheidet jetzt von so einem Store-Konzept, wie es beispielsweise hier Köln-Butzweiler Hof hier sehen, also eher klassisch, oder hier wird es doch was ganz anderes sein, viel mehr Technologie beispielsweise mit drin?
Ein Store-Konzept ohne technologische Innovation ist keine Lösung für die Zukunft. Also Technologie und der Omnichannel-Ansatz, die Vernetzung aller Kanäle, das ist ein Must-Have heutzutage. Aber ich bin bei dir, es wird keine Revolution im Store-Konzept sein. Es wird nur weiterhin auf den Stand der Zeit gebracht. Und da wird Retail-Media eine Rolle spielen, da wird die Vernetzung der Kanäle eine Rolle spielen. Dass der Kunde, egal wo er einkauft, ja, entscheidet am Ende des Tages, wie, wann und wer ist verantwortlich, dass ich meine Ware am besten morgen schon zu Hause habe und das aufgebaut.
Eins haben deine Ausführungen auch deutlich gemacht. Es gibt keinen Stillstand, es bleibt spannend.
Auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank, Christian, für die spannenden Insights. Das hat wieder viel Hilfreiches und Lehrreiches hervorgebracht und Spaß gemacht hat es außerdem. Dankeschön.
Vielen Dank und schönen Advent.
Das war die heutige Handelbar mit Christian Schirmer, Deutschlandchef von Jysk, der mit einer klaren Markenpositionierung stets den Kunden und die Services im Blick behält. Und damit endet die Handelbar 2024. Zu Beginn des Jahres 2025 spreche ich dann wieder mit Professor Dr. Werner Reinartz, dem Direktor der IFH-Förderer. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Schöne Grüße aus Köln.